Hallo Matthias.
Moment. Also so geht das ja nicht los hier. Ich habe das Gefühl, Sie versuchen sich in diese Sendung hier einzuschleichen. Wer sind Sie überhaupt?
Das ist ja mal Begrüßung, wenn wir nochmal anfangen. Nee, okay, gut. Ja, wer bin
ja,
ich
also,
überhaupt? Wen muss
ja, ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist, dass hier natürlich in dieser Sendung 3G-Regeln herrschen. Sonst muss ich den Laden dicht machen und jetzt würde ich gerne tatsächlich mal erstmal Ihren Impfausweis sehen.
Das ist bezaubernd. Wo warst du denn? Also erstmal, eigentlich erwarte ich vorher
nicht,
eine
dass wir zusammen
zum Abendessen.
Kühe gehütet hätten. Also, tatsächlich, ich möchte jetzt den Impfausweis sehen.
Meinen Impfausweis?
Ja.
Also, das habe ich doch gar nicht. Aber ich kann dir einen Ausweis zeigen oder versichern.
Ja gut,
dass
das würde fürs Erste wird es reichen, ja?
Nee, warte, ich gucke auch gerne, ob ich sowas habe. Nee, ich habe nur sowas hier. Aber das ist, jetzt muss ich mich ausweisen.
Ja. Da könnte ja jeder kommen, ne?
Nee, ich habe nur Notfallausweis, aber ohne Bild. Das wird dir nicht reichen.
Ich muss natürlich jetzt die Identität noch feststellen. Ich lege Wert darauf, dass ich das diskriminierungsfrei tue in diesem Zusammenhang.
Ja.
Ich würde das auch tun,
zeigen,
wenn Sie eine andere Hautfarbe hätten.
Augenblick mal. Also jetzt ganz kurz. Ja, ich könnte dir jetzt meinen Führerschein zeigen. Aber was ist dir denn über die Leber gelaufen? Also wie kommst du jetzt auf solche Ideen?
Nee, das ist die neue Realität. Nein. Also es ist sozusagen, ich kann da ja selber auch nichts für. Ich lehne das innerlich auch ab. Aber ich selber werde ja kontrolliert, ob ich das mache, weil sonst machen die uns ja die Sendung dicht. Also ich bin jetzt total froh. Ja, das Ordnungsamt.
Ach so.
Das Ordnungsamt, ist doch klar. Also ich will das ja selber alles gar nicht. Ne? Ich mache das ja nur, weil sonst könnten wir ja nicht mehr weitersenden.
Ach so, das gilt auch für Zoom-Verbindungen. Also
das gilt auch für Zoom. Es gibt ja auch Computerviren.
Ne? Ja.
Das ist ja eine unterschätzte Gefahr. Und also ich meine, das hat jetzt gerade vielleicht so ein bisschen harsch geklungen. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen aus der Rolle so ein bisschen wieder herausgenommen, weil ich sonst in Polen einmarschiert wäre wahrscheinlich. Aber das war mir wichtig.
Das klang aber sehr überzeugend. Machst du das auch so im Alltag jetzt inzwischen? Also, dass du so
ja, dazu bin ich ja angehalten, beruflich natürlich.
Tatsächlich? Nein.
Ja, es gibt ja eine Corona-Kontrollverordnung an dem, was wir früher mal Universität nannten. Und da sind Lehrende angehalten, allerdings auch unterstützt durch Sicherheitsteams, vorm Betreten der Seminarräume diese Sachen zu kontrollieren. Und sie werden auch selber kontrolliert, ob sie es anständig machen. Und wenn nicht, gibt es hohe Bußgelder.
Moment.
Und das wollte ich jetzt gerade schon mal trainieren.
Also überzeugend, ja, da muss dir keiner
war gut,
was
ne?
beibringen.
Ich
ja,
habe auch,
sehr, sehr
hab auch
gut,
so gemerkt, also in allen Bereichen fühlt man sich so als Opfer, aber in dem Moment, wo du so jemand sagen kannst, zeigen Sie mal Ihren Impfausweis, da bist du plötzlich auf der Seite der Sieger. Ich habe das, ne? Willst du mal auch bei mir umgekehrt, Mann?
Da würde ich mich sofort so reinsteigern, das würde nicht gut ausgehen für dich.
Kennst du aus der Rolle gar nicht mehr raus, ich kenne
dich. Überhaupt nicht. Nee, aber ernsthaft, du musst kontrollieren. Du bist ja gar kein, also Arzt bist du nicht, du musst jetzt nur die Personalien aufnehmen und dann.
Nee, ich muss mir die Dokumente ansehen und ich muss mir die Dokumente angucken und muss dann aber die Dokumente selber reichen nicht. Es gibt noch eine Identitätsfeststellung, die allerdings zufällig nur bei jedem 8. bis 10. gemacht werden soll. Und man muss wirklich aufpassen, dass man das diskriminierungsfrei tut. Also, dass man jetzt nicht einen bestimmten Gruppenzugehörigkeit zum Ausgangspunkt der Identitätsfeststellung macht, indem man jetzt zum Beispiel erwartet, dass. Ja, sagen wir mal, bestimmte sexuelle Neigungen überrepräsentiert, gefälschte Dokumente vorweisen oder so irgendwas, das darf man natürlich nicht. Also das muss diskriminierungsfrei ablaufen, da lege ich selber auch Wert drauf.
Okay, und dabei wirst du noch kontrolliert. Das war
dabei
ja
werde ich kontrolliert. Wenn ich das nicht anständig mache, dann werde ich mit einem Bußgeld belegt.
Okay, also man könnte jetzt noch den Kontrolleur kontrollieren und dann wären wir eigentlich da, wo wir hin wollten, oder? Dass man sagt, es steigen jetzt auf die Parkbußgelder auf 110 Euro, habe ich gelesen in der Bild von ein paar Tagen. Ja. Und also das ist ja eigentlich dann Vollbeschäftigung, oder?
Schön, dass du das aus dem Bereich des Ethischen und Politischen in den Bereich des Arbeitsmarktes bringst.
Ja, natürlich. Aber
ich würde dir gerne tatsächlich nochmal eine subtile Frage des investigativen Sportjournalismus stellen. Was war das eigentlich für ein Gefühl, als ich dich gerade kontrolliert habe?
Des investigativen Sportjournalismus.
Ja, was war das für ein Gefühl?
Was das für ein Gefühl war, ja, das hat mich ein bisschen tatsächlich kalt erwischt. Ja, das würde wir sprechen natürlich den ganzen Tag darüber, weil das ja passieren wird. Also ich nicht an der Uni, aber demnächst werde ich ja auch im Rewe gefragt und so weiter und so fort. Also du spielst da gerade mit meinen Albträumen. Ich habe mich aber schon wieder beruhigt und mein Herz läuft auch schon wieder normal.
Ich hätte eine Triggerwarnung aussprechen sollen vorher.
Nee, ist alles gut. Aber das ist natürlich das, weiß nicht, wie es dir im wirklichen Leben geht, die Befürchtung. Du wirst ja dann nicht kontrolliert. Du bist der Kontrolleur, oder?
Nee, ich werde ja auch kontrolliert, aber es ist, ja, das Problem ist ja, dass diese Sicherheitskräfte, die an der Universität tätig sind und dieses Corona-Regime zu unserem aller Wohl und Sicherheit durchsetzen, sind nicht hinreichend befähigt, unterscheiden zu können, ob ich ein Student oder ein Dozent bin. Und insofern hat mein Rektorat mich informiert, es könne durchaus geschehen, dass, obwohl ich sämtliche Gesundheitsdaten ihm zugestellt habe, möglicherweise trotzdem kontrolliert werde. Das heißt, auch mich kann es treffen. Ich war jetzt, um das
jetzt zu machen. Hast du aber schön formuliert, das heißt, du siehst so jung aus, dass man dich noch mit einem Studenten verwechselt. Das
nee, die sind so blind, dass die...
okay,
cool. Also mir geht es ehrlich gesagt nicht weit genug, dass ich finde es zu lasch, denn während ich kontrolliere, kann ich den Abstand ja gar nicht einhalten. Und was ich befürchte tatsächlich, dass diese Kontrollsituationen ja sicherlich konfliktreich sein können und werden. Und deshalb plädiere ich für eine Bewaffnung der Kontrolleure. Zu unserer aller Sicherheit. Nee, ich war jetzt mal im Ernst, das war ein Scherz. Also die beiden letzten Punkte, alles andere war kein
Scherz. Die Bewaffnung war ein Scherz, ja.
Das mit der Bewaffnung war ein Scherz.
Du kannst ja sofort weggehen von dem Punkt, aber es ist tatsächlich so, ich weiß nicht, ob du den Verschwörungstheoretiker Jepsen dir in den letzten Tagen mal angeguckt hast, der ja sich nochmal zu Wort gemeldet hat, und ich finde die Frage berechtigt, also wie weit wir denn jetzt bitteschön noch gehen wollen mit dem Kontrollieren und mit dem Buttons hochhalten, den gelben Buttons und den Bändchen an der Uni für Ungeimpfte und Ungeimpfte. Und was du gerade sagst, also ich habe das von Anfang dieser Pandemie an, werde ich ja dann kontrolliert und zusammengeschissen, wenn ich meine Maske im Getränkemarkt nicht aufhabe. Das wirst du vielleicht auch kennen. Also das war von Anfang, vorher waren das ganz nette Leute. So, also die.
Ja, das wollte ich ja, das habe ich ja gerade versucht, so nachzuvollziehen, deswegen, durch meine Rolle. Ja. Wie schnell einen das verwandelt. Ich komme auch, so richtig komme ich da nicht raus.
Ja, nee, aber ich würde dir jetzt noch unterstellen, dass du eine gewisse charakterliche Festheit hast, die andere ja vielleicht nicht haben. Und ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn es jetzt schwieriger wird, um uns herum. Könnte ja sein. Sprechen wir vielleicht auch nochmal 2 Minuten drüber, über die Inflation, wie das heißt.
Ja.
Und diejenigen, die jetzt sowieso schon nicht direkt am obersten Ende der Nahrungskette irgendwie rumlaufen, dann...
Das ist ein biologistisches Bild für eine menschliche Gesellschaft.
Verlegenheit kommen, das machen zu müssen und wahrscheinlich am Ende noch 5 Euro oder 10 Euro kriegen, wenn sie dich anonym melden. Das ist für mich eigentlich der kommende Albtraum. Also, dass man dann sagt, ich habe keine Handhabe gegen diesen Herrn mit der Maske.
Ja, vor allem, du kannst das Prinzip nicht einfach umdrehen. Das ist ja die Frage. Das wollte ich noch erzählen. Ich war jetzt eingeladen als Referent in einem Rahmen, wo ich damit nicht gerechnet hatte. Und da kam tatsächlich als erstes die Frage so, Impfausweis, hatte ich nicht mit gerechnet. Und ich habe dann gesagt, ich habe meine Doktorurkunde dabei. Ja, vielleicht kann ich damit belegen, dass ich qualifizierter Redner bin, aber das reicht nicht. Also es gibt da auch keine Konvertierungsmöglichkeiten. Das ist schon eine gewisse Form von unglaublicher Übergriffigkeit, die Menschen da ermächtigen, und du bist ausgeliefert. Offensichtlich ist diese angemaßte Kontrollrolle irgendwie so mächtig, dass du dich da wirklich nur noch als Opfer reinbegeben kannst. Ich meine, kann das umdrehen, wenn man darauf vorbereitet ist. Ne? Also man kann dann auch irgendwelche lustigen Gegenfragen stellen, haben wir alles auch schon besprochen, aber ich finde es erschreckend und ich glaube, das ist eben auch so der Trostpreis für die Unterworfenen, die dann eben in dieser Rolle ein bisschen Ego tanken können. Ne? Also mir hat es gerade richtig gut getan, muss ich sagen.
Ja, schön, aber also mir nicht so. Und wo führt das hin? Also
das führt dazu, dass Menschen wie wir beide, die sich ja eigentlich lieb haben, immer noch so ein Gefühl von Disbalance im sozialen Raum verspüren. Ich entschuldige mich bei dir, dass
nein, das ist völlig in Ordnung.
Wir haben das abgesprochen. Also liebes Publikum, ja, das war vereinbart. Wir hatten das.
Das wüsste ich aber.
Jetzt versucht er ja auf meine Kosten so Sympathiepunkte einzusammeln.
Vereinbart, wir machen das nicht. Das nennst du vereinbart. Super.
Du willst es doch auch, geklappt. Komm.
Ja, aber vorher eine Einladung zum Essen und du müsstest anders aussehen. Nicht persönlich gemeint, so, also bevor es jetzt hier albern wird.
Es sollte albern werden. Steh mal ein bisschen auf, komm, zeig mal, was du um den Hals hast. Schwer beeindruckt.
So.
Ja, wo waren wir? Wir waren bei 3D-Controller, das haben wir gemacht. Und sollen wir zum nächsten Punkt übergehen? Du hattest du hast doch jetzt so auf Facebook irgendwie so Probleme gehabt kürzlich.
Ja, oder? Ach ja, nee, Facebook, ja, das ich Facebook mit der, dass ich die gelöscht habe, meinst du, oder dass ich
du hast
die
doch das war versehentlich.
Ich nicht. Nee, das war ich nicht. Nee, das war Zibis. Weil sie haben doch letztes Wochenende unseren Livestream irgendwie abgeschaltet, 2 Stunden vor Start Facebook und ja. Overmedia gelöscht und ich gut, danach war dann Facebook platt.
Ich kann mal sagen, das geschieht denen recht, ehrlich gesagt.
Ja, aber das Facebook-Thema, ja klar, wir können auch gerne noch über Facebook sprechen, wenn wir das wollen, wenn du das möchtest, dass ich das vertiefe. Ich habe mich schon letzte Woche, wollte ich ja schon sagen, ich wundere mich, ich glaube nicht, dass wir irgendeine Handhabe haben gegen Mark Butterzwerg und seine Freunde, weil was mich faszinierend fand, ich, dass Mark statt höchstens 300 Millionen Strafe für Cambridge Analytica im Rahmen eines Vergleichs 5 Milliarden zahlt. Das fand ich insofern... Also
der hat was draufgelegt.
Ja,
wollen wir das nochmal rekonstruieren, weil mir das nicht mehr so ganz klar ist. Cambridge Analytica war die illegale Auswertung von Nutzerdaten für politische Zwecke.
Genau. Und da hat es dann, ne, also im Rahmen der Aufarbeitung, der Kongress guckt dann ja 3 Jahre ganz streng und dann kommt doch mal sowas wie irgendwie eine Strafandrohung. Es hätten Facebook höchstens 300 Millionen Strafe gedroht und Facebook hat sich entschieden, einen Vergleich anzubieten, was ja eigentlich drunter bleibt normalerweise, unter dem, was höchstens droht. Und es wurden dann halt 5 Milliarden. So, das ist, und daraufhin, was ich dann wieder originell finde im Kapitalismus, ist Facebook verklagt worden. Und zwar von den Anlegern. Ach deswegen so, ist die Geschichte überhaupt, weil die gesagt haben, ihr schmälert unseren Gewinn, indem ihr 4,7 Milliarden einfach so ausgibt. Was soll denn der Quatsch?
Da haben die Kapitalisten mal wieder recht, der Markt ist eine Wahrheitsmaschine. Ne?
Weil genau, die unsichtbare Hand hat das jetzt geregelt und natürlich ist der Hintergrund der, dass also dadurch, dass man gesagt hat, gut, wir zahlen die 5 Milliarden an die Handelskammer und sonst wen, muss Mark Zuckerberg seine persönliche Beteiligung und seine persönlichen Dinge nicht offenlegen. Das ist der ganze Hintergrund. Ich glaube auch nicht, dass die Anleger jetzt mit dieser Klage durchkommen, weil Facebook hat im Zeitraum danach seinen Wert ja quasi verdoppelt. Und auch wenn sie jetzt mal kurz zusammengebrochen sind für 7 Stunden, wird sich das alles wieder erholen. Aber ich fand es schön, also dass man sagt, die anwaltliche Seite kommt dann wieder von den Anlegern und nicht von uns. Wir können da gar nichts machen.
Das heißt, der politische Raum ist ohnmächtig, Marktmacht schlägt politische Macht.
Offensichtlich. Ich meine, wir haben häufiger schon über den eigentlichen Gegner gesprochen. Das müssen wir heute, glaube ich, nicht wieder vertiefen. Ich gestehe auch, dass ich, also bevor wir uns hier getroffen haben, also ich habe relativ schlechte Laune heute, was ja sehr selten vorkommt. Ja, obwohl, gut, du bist immer der gut Gelaunte von uns beiden. Aber ich habe wirklich gedacht, weiß nicht, wie es dir geht. Also lass mich mal fragen. Ich habe nach dieser Wahl eigentlich eine Woche gebraucht, um mich von diesem Ereignis zu erholen und bin immer noch bei dem Wahlergebnis, komischerweise. Das ist so irgendwie so wie ein Schockmoment, wenn du einen Unfall hast, dass du irgendwie die ersten Stunden oder Tage gar nicht realisierst, was hier gerade passiert ist. Und ich sitze tatsächlich davor und denke hier und auch mit Familie und einigen dazugehören, wir müssen schleunigst aus diesem Land raus, weil diese Leute haben, nachdem man sie ein Jahr lang, also 99,85% der Deutschen haben keinen Covid. So. Das ist ja auch mal eine Zahl. So aufgrund der Inzidenzen, die wir sehen, ist die kaum jemand intensiv und so weiter. Das haben die sich jetzt 1,5 Jahre gefallen lassen. Dann sagt man ihnen in Vorbereitung des Wahlkampfes, demnächst nehmen wir euch die 3 Dinge weg, die ihr wirklich wichtig findet. Also euer Auto, euren Urlaub und euren Grill. Und dann sagt man so, und jetzt gehen wir wählen. Und was ich dir gesagt habe vor der Wahl, wenn mehr als 10.000 Leute diese Parteien wählen, dann kann ich nur auswandern. Und dann wählen die millionenfach ihren eigenen Untergang. Also auf einem ganz niedrigen Niveau, dass ich sage, es kommt eigentlich jetzt erst bei mir an. Denn es ist alles vorgezeichnet, was als nächstes kommt. Nach der Pandemie-Kontrolle kommt jetzt die CO2-Kontrolle. Und dann wird auch mal der Strom ausfallen. Es wird keine Genehmigung mehr irgendwie geben zu reisen und rumzufahren und so weiter, ne? Mit Rücksicht auf die Nachfolgegeneration. Und ich kann nicht fassen, dass die Leute das gewählt haben. Können die nicht lesen?
Vielleicht war ihnen nicht klar, dass die Wahl ein Ort gewesen wäre, politische Wirklichkeit zu verändern. Vielleicht ist dieser Zusammenhang in den meisten nicht so deutlich.
Ah, verstehe. Okay. Und das, also an einem anderen Ort gäbe es aber auch nicht. Also du meinst auch das. Okay. Mhm. Gut. Aber du verstehst meinen Punkt.
Ich hatte aber die Hoffnung. Ja, finde ich unglaublich naiv von dir. Also zu denken, dass die Menschen das. Also ich war nicht enttäuscht, weil ich es einfach nicht anders erwartet hatte. Also insofern.
Nee. Und was heißt das in der Konsequenz? Gut, also ich bin naiv und
das heißt, dass wir jetzt ins klimaneutrale Gender Wonderland einmarschieren werden zusammen. Und dass die Leute das wollen und damit glücklich werden.
Okay, also du meinst, es ist eine bewusste Entscheidung, die möchten das so. Ich habe den, gut, bleiben wir mal da. Also die Leute möchten gerne, dass wir uns alle gegenseitig den ganzen Tag kontrollieren, dass wir alle ein Impfabo haben, dass wer nicht geimpft ist, irgendwie nicht nur schief angeguckt, sondern notfalls auch rausgeschmissen wird oder im Lager landet. Und die Leute sind dafür, dass wir alle klimaschonend nicht mehr grillen, reisen, Auto fahren.
Genau. Okay. Ja, ich glaube, vieles von dem. Nee, und die wollen das gar nicht nur, weil sie doof sind, sondern die meinen, das wäre das Gute.
Ach so, ja.
Das ist ja bei Platon dieser alte Gedanke, dass man das Böse gar nicht wollen kann, sondern dass man nur sich sehr darin täuschen kann, was das Gute ist. Mhm. Und wenn das jetzt stimmen sollte, wir werden ja gleich noch drüber sprechen, wenn wir die Nachrichtenlage gewälzt haben, dann. Und das ist ja als Ausdruck einer rührenden Bekümmerung um das Schicksal des Planeten und der Menschen der Zukunft verstehen. Und genau, das ist ja wunderbar. Ich meine, das ist ja die Frage auch nochmal, es ist ja kommunikativ gelungen, dieses Bedürfnis des Menschen nach dem Guten und die politische Wirklichkeit irgendwie auf eine Fährte zu lenken, die wenigen Interessen dient. Also sozusagen das die ethische Frage wird ins Diskriminierungsfeld verlegt, die ökologische Frage wird auf CO2 gelegt und die Corona-Frage, die löst sich ja von selbst. Lass uns darüber vielleicht erst noch sprechen. Ich habe ja auch das Gefühl, dass so Menschen, selbst Menschen, die es kritischer sehen, so eine Neigung haben zu resignieren oder sich zu arrangieren. Dass man sagt, ach irgendwie, ja, ist okay, wir kriegen das hin, so schlimm ist es ja auch nicht, wir müssen ja weitermachen. Und wir haben ja im Grunde auch, wenn wir gesagt haben, na, wie vermeiden wir wahnsinnig zu werden, auch ein bisschen dazu beigetragen, dass man irgendwie es schafft, in diesem Regime zu leben. Und ich glaube, irgendwann stumpft man so ab, wie die Menschen in der DDR vielleicht, dass man sagt, okay, wir arrangieren uns, wir haben noch so kleine Freuden des Widerstands, indem wir so eine Sendung machen hier und vermeintlich böse Sachen sagen, aber letztendlich ist es ja auch eine Form von Verstoffwechselung von etwas, was letztendlich unverdaulich ist. Und deshalb ist es vielleicht auch ganz gut, nochmal zu sagen, was sind eigentlich die Punkte, die wir inakzeptabel finden, mit denen wir uns nicht arrangieren wollen und können. Und die kommen dann zum Vorschein. Und das ist dann eben interessant. Und da gibt es eben auch verschiedene Lebenslagen, wenn Menschen in Kontakt kommen, wo ihre Freiheitsvollzüge systematisch unterbunden werden. Also wo du zum Beispiel vor dem Einkaufen von irgendjemand mit Uniform auf deinen Impfausweis angesprochen wirst, wo dein Kind plötzlich in der Schule geimpft werden muss, wo an einer Hochschule, das muss ich nochmal betonen, da gibt es einen schönen Artikel auf dem Rubicon von dem Ralf Wurzbacher, der dann schreibt ja hier, die tun zwar so, als wäre es 3G, aber wenn Tests was kosten, dann ist es 2G. Und welcher Student kann sich das leisten, eigentlich diese Tests permanent zu machen, nur um irgendwie an Bildung teilzunehmen? Und gerade die Hochschulen haben ja immer den Eindruck erweckt, sie wären also frei von Diskriminierung und haben jede Form von Rassismus bis ins Feinstoffliche verfolgt. Und jetzt werden plötzlich solche sozialen Hürden aufgebaut. Also da entstehen dann die Punkte, wo ich merke, ich möchte mich nicht arrangieren. Ich werde mich nicht arrangieren, aber wenn du die nicht hast, die Punkte, aber, dann glaube ich.
Ganz kurz, selbst, weil da würde ich gerne, ja, ich bin komplett bei dir, aber was heißt, du möchtest dich nicht arrangieren? Was ist denn die Alternative?
Na, die Alternative ist tatsächlich politisch weiter aktiv zu sein und das ist eben auch ein Bereich, das natürlich jetzt viele von uns, die sich politisch dabei abgearbeitet haben, letztendlich viel preisgegeben haben, sich jetzt auch irgendwie in so einer Rolle des Widerständlers einrichten. Ich beobachte das auch an mir, dass mir das auch ganz gut gefällt, ne, dass ich so Aufmerksamkeit bekomme über so ein Video. Das hat ja mehr Reichweite als jeder wissenschaftliche Artikel, den ich geschrieben habe. Und das ist natürlich ein bisschen verführerisch, dass man dann verwechselt, ja gut, die Anerkennung, die ich kriege über einen sozialen Raum, darf ich nicht verwechseln mit politischer Wirksamkeit. Ja, und ich glaube, das sollte unsere Aufgabe sein, also sowohl was wie die Menschlichkeit in den dunklen Zeiten aufrechtzuerhalten, aber auch noch sozusagen den Schmerz der Verluste weiter zu spüren und für die Rückgewinnung dessen zu kämpfen, was wir als Demokratie und Kultur für lebenswert halten. Und was heißt Alternative? Also ist, ob das sinnvoll ist oder Erfolg, ob es Erfolgsaussichten gibt, das weiß ich nicht. Aber wir dürfen es nicht lassen, oder?
Das ist genau die Frage. Also ich gestehe, dass es auch ein, zwei andere Menschen um mich herum gibt, die das dann auch schon mal auf den Tisch legen, dieses also Widerstand, ja, ich mache da nicht mit und ich lasse mich auch nicht impfen und ich fälsche mir auch keinen Impfpass. Und die Frage ist also, wie du sagst, wir machen das dann eigentlich mehr oder weniger für uns und für Entertainment oder für die Menschen da draußen, die getröstet werden, dadurch, dass wir irgendwie vielleicht ein bisschen spaßiger das betrachten. Aber lass mich mal ganz kurz bitte den Gedanken zu Ende bringen, weil ich den anderen dann auch sage, weil ich das mein Leben lang mache. Ich muss mal ganz kurz autobiografisch werden dürfen, sekundenlang. Also, dass ich wirklich immer versuche, diese komischen Moralvorstellungen, die ich habe, also wenn irgendjemand was braucht, dann gebe ich dem das, selbst wenn ich dabei fast pleite gehe. Und das mache ich mein Leben lang. So, jetzt haben wir aber einen Zustand, in dem wir, die wir diesen Widerstand aufrechterhalten, wenn man dann auch noch ein bisschen Verstand hat und sagt, das ist aber nicht vernünftig, weil die große Zahl der Menschen ist nicht zu erreichen, oder im Gegenteil, die haben das ganz bewusst gewählt. Das sind ja keine kleinen Kinder, auch wenn wir gelegentlich beide wahrscheinlich dazu neigen, paternalistisch zu sagen, gut, vielleicht haben wir ein bisschen mehr Verstand und wir machen es auch, wir sind auch ganz nette Leute, wir zwei, und wir machen euch mal einen Vorschlag, macht doch mal mit, dann ist das Bier im Paradies total schön und alle können, ne, fröhlich sein. Die wollen das nicht. Das heißt, 80% der Leute hier wollen das nicht. Und diese kleine Zahl, ich höre gleich auf, aber das kenne ich aus Erfahrung, der Preis ist hoch, also du verlierst dann deinen Job, du verlierst irgendwie, deine Kinder finden dich scheiße, deine Frau verlässt dich, du gehst zu Fuß und dann, ja, der war früher mal Doktor, jetzt ist er irgendwie, dann hat er viel getrunken und jetzt ist er erfroren. Der ist wohl verrückt geworden zwischendurch. Also es ist eine hohe Gefahr daran, wenn du im Totalitarismus, und wo alle einverstanden sind mit dem Totalitarismus, du sagst, ich halte aber irgendwie eine Fahne der Freiheit hoch. Wir tun es ja. Und wenn man keine Wahl hat, wie ich glaube Arendt, die gesagt hat, ich kann das nicht.
Genau.
Ich kann das nicht. Punkt. Dann ist die Diskussion beendet. Aber jeder, der irgendwie einen Verstand mit sich rumträgt und noch mit Kindern spazieren fährt, muss sich natürlich an irgendeiner Stelle fragen und sagen, warum arrangiere ich mich nicht?
Ich würde das auch nicht als Entweder-Oder-Frage auffassen. Also gewisse Kompromisse muss ich machen. Ja, da gibt es auch, ja, andererseits, aber ist dieses plötzlich heimisch werden im Falschen, ne, das würde mir das Gefühl geben, dass ich innerlich korrumpiert bin. Und das kriege ich nicht hin. Ich will das spüren, dass es falsch ist.
Ja. Dennoch, nochmal, wie gesagt, auch andere Menschen, die mich dann darauf mal ansprechen und zu Recht sagen, ich will das alles nicht und ich lasse mich nicht impfen, lasse meine Kinder nicht impfen, der Preis ist eben sehr hoch. Ja, wir sind ja so weit gekommen inzwischen. Nochmal, das ist die berechtigte Frage von Herrn Jepsen. Wie weit würdet ihr gehen? Wir sind eigentlich schon unfassbar weit gegangen.
Ja.
Mit dieser, wo man sagt, dass Leute, wir sind, ihr habt nicht nur Totalitarismus, eine Frühform, also das ist Faschismus, was wir hier einrichten. Das war nicht anders in der Zeit, mit der wir es vielleicht nicht vergleichen sollen.
Das hat ja nicht, das hat, die Formulierung fand ich großartig.
Es hat ja nicht angefangen mit den letzten Jahren, sondern es fängt genau so an, ja, dass man jetzt sagt, und das alles grundlos. Ich sage nur, ich bin heute schlecht gelaunt, weil ich denke, es ist alles so einfach, war es vorher auch. Jetzt lasst ihr euch das alles nehmen, macht anderthalb Jahre Totalitarismus und demnächst steckt ihr mich in irgendein Lager. Also,
jetzt mal nicht den Teufel an die Wand. Ich mach mal jetzt, nee, ich mach jetzt mal ganz anders weiter.
Ja, okay. Ich freue mich.
Gute Laune. Nee, nicht um die Hoffnung zu machen, sondern ich möchte deine schlechte Laune noch verstärken.
Oh ja.
Ja,
darf ich rauchen?
Stütze, bitte. Ich rauche. Gut, das finde ich gut. Dann hole ich mir aber auch ein Glas Rum dazu beim nächsten Mal.
Ja. Ja, genau, das sieht immer nur besoffen aus. Ja, genau. Okay. Scheiße, ich trinke. Du wolltest mir schlechte Laune machen.
Ja, ich wollte ja schlechte Laune machen. Also, nee, ich stimme ja, ich pflichte dem ja bei. Es ist mir nur aufgefallen, dass es ja, Verläufe gibt, die wir befürchten, die für uns günstig wären. Zum Beispiel könnte es ja sein, dass die Impfnebenwirkungen nicht zeitversetzt und vereinzelt, sondern zeitkonzentriert und massenhaft auftauchen. Und wir dann sagen könnten, guckt mal, das war nicht gut. Wir haben es gleich gesagt, hört auf damit. Und dann würden alle Menschen auf die Straße gehen und sagen, ja, die haben uns reingelegt, das stimmt gar nicht. Wir haben denen vertraut und das war falsch. Der Böttcher und der Burchard, die hatten recht und der Spahn, der hat uns belogen. So, das könnte ja passieren. Oder es könnte
Fantast,
passieren.
du Fantast. Du weißt, dass, es nicht, dass genau das nicht passiert. Mach gern deinen zweiten Punkt. Man wird
Nee,
dann
dann,
einfach sagen, ja,
ja, das,
also,
der zweite
oder
Punkt
machen
wäre auch, also
wir.
es deutet sich ja an, ich habe noch ein Foto gemacht, wo ich Diesel Ende des letzten Jahres für 91 Cent an der Tanke gesehen habe. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, für 1,70 auch schon gesehen oder 1,60 hier. Und das ist ja erst der Anfang. Das heißt, das für bestimmte Menschen, die auf Mobilität angewiesen sind, weil sie möglicherweise ihr Erwerbsleben darauf gründen, dass sie, dass sie unterwegs sein müssen zu ihrem Arbeitsplatz, für die könnte das schmerzhaft werden. Auch die Nudelpreise und all das. Und dann könnte es auch noch sein, dass es Finanzmarktprobleme und alles zusammenbricht. Auch das wäre ja irgendwie eine Erlösung für uns, weil dann aus der Katastrophe sichtbar wird, die haben es gar nicht im Griff. Was
Moment.
jetzt? Jetzt kommt aber noch der Gedanke, der dir schlechte Laune machen sollte.
Ach so, noch nicht. Der ist noch gar nicht da. Ich habe schon
Nein,
immer
das waren
weiter.
jetzt die
Ja.
Gedanken, die dir Hoffnung hätten geben
Okay,
können.
ja, gut, super. Ah, wo ist
Was
der
wäre
Rum?
denn jetzt, wenn das, sagen wir mal, mit der Impferei sich so ein bisschen weich ausläuft, so immer so im Rahmen unterhalb der Wahrnehmungsschwelle? Was wäre, wenn der große Finanzcrash nicht kommt? So. Und wenn jetzt tatsächlich die nächste Regierung weitermachen kann mit dem Kasperle-Theater im Gender Wonderland, ja, und wir einfach überhaupt keinen Resonanzboden mehr kriegen für das, was wir tun, und das ganze Thema ganz smooth übergeleitet wird aus dem Corona-Bereich in den Klimabereich. Wir haben sozusagen die diskursiven Mittel, der soziale Habitus, des Gehorsams und der Kontrolle sind etabliert. Und wir müssen das Ganze als eine Art harmloses Vorspiel zu etwas sehen, was uns noch mehr beglücken wird.
Ja, das ist, damit schockst du mich jetzt nicht, das ist ja das, was ich die ganze Zeit ausführe, ja. Deswegen,
Ja.
bis auf den Punkt des Zusammenbruchs des gesamten Finanzsystems, da bin ich, wie du weißt, das ist so für mich die Stelle, dass ich sage, da haben wir so oder so eine Chance. Vorher bin ich sehr bei dir, weil man auch, egal was passiert, es kommt ja jetzt dann auch demnächst der Marburg-Virus, wenn man die Impffolgen nicht mehr verschleiern kann, dann ist das halt ein neues Virus. Ich glaube, entscheidend ist dabei, dass wir beide uns erinnern. Also es ist ja immer eine Frage der Prämisse. Also wenn man jetzt sagt, und die Prämisse unserer Mitmenschen, der 80%, ist, es ist quasi ein Gottesurteil, es ist dieser Virus über uns gekommen und er hätte uns alle getötet, wenn wir nicht diese wahnsinnig intelligenten Maßnahmen gemacht hätten. Und egal, was jetzt passiert, gab tatsächlich ja auch diese Planspiele, ein paar sind nicht so, auch Paul Schreier hat ja nicht alle irgendwie im Detail beleuchtet, wenn man auch gesagt hat, auch schon in frühen Planspielen, was wird denn, wenn dann tatsächlich Menschen sterben an diesen Impfungen und so weiter? Die Reaktion wird die sein und sie wird befördert werden von unseren Anführern, dass man sagt, die sind ja fürs Vaterland gestorben. Also auch diese Kinder sind fürs Vaterland gestorben. Das heißt, die kriegen dann noch I would die for AstraZeneca, love to die, ne? Gibt es ja diese Haltung. Und seit für die Gemeinschaft haben diese Menschen sich geopfert, kriegen noch ein Denkmal und einen Orden und haben sogar ihre Kinder geopfert. Das sind natürlich immer auf der Prämisse, das war eine gemeingefährliche, weltausrottende Pandemie.
Das heißt, selbst die Fehler in der Bewältigung werden zur Stützung des Narrativs
Ja.
nutzbar gemacht.
Ja, und zwar alles. Also, dass man auch sagt, alles
Das
Weitere,
ist
was
ein
uns
hermetisches
folgt.
System, genau. Ja,
Ja.
klar. Ja.
Ja, und deswegen ist, glaube ich, unsere einzige Hoffnung tatsächlich die, denn egal was passiert, man muss Bill und Klaus irgendwie auch vorher gelesen haben, sonst kann man jetzt noch mal lesen. Die wussten das vorher, sie haben es auch so angesagt. Die wissen auch, dass Corona nicht gefährlich ist. Klaus Schwab, bitte lesen. Sondern nur Vorbereitung für das, was dann kommt. Also für den, ne, für die CO2-Geschichte und für die, das Abwracken der Wirtschaft, was das klare Ziel ist. Also nicht von allem, aber von allem, was so in der Mitte rumsteht. So, Mittelstand.
Das muss nach oben umverteilt werden.
Ja, genau. Da ist es ja auch richtig aufgehoben, damit nicht Leute wie wir so komische Entscheidungen treffen, wie wir könnten doch mal alle nett zueinander sein. Das kann man doch nicht Leuten wie uns überlassen oder den anderen netten Menschen. Da muss man ihn natürlich.
Ich glaube sogar, dass die gegen Nettigkeit gar nichts haben, solange wir die ökonomischen Verhältnisse und die demokratische Legitimation für die Gestaltung des Gemeinwesens unberührt lassen.
Demokratische Verhältnisse?
Ja.
Braucht man die denn noch?
Also, ja, ich weiß, dass die total klimaschädlich sind. Das ist mir schon klar.
Na, da will ich ganz kurz das kurz mal erwähnen dürfen, weil ich habe bei Herrn Meinhard Röhl heißt er, glaube ich. Also ich halte auch gleich nochmal ein Buch hoch. Er hat mich sehr nochmal daran erinnert, dass also diese, was wir beklagen, wir zwei, dass unsere Grundrechte sind eigentlich seit 2 Jahren weg. Das kann auch wohl nicht sein. Nochmal 99,85% sind gesund. Die Krankenhäuser waren nie überlastet. Dass das Verfassungsgericht im Zusammenhang mit der Klimapolitik der Bundesregierung schon im März diesen Jahres also klare Ansagen gemacht hat und im Haupttext auch gesagt hat, die Grundrechte sind nicht mehr die Grundrechte. Das wird auch so bleiben. Also man sagt also, wenn, so wie wir im Moment ja keine Grundrechte haben, weil wir könnten ja unseren Mitmenschen schaden, dadurch, dass wir das gemeingefährliche Virus irgendwo hinhusten, ist es erweitert so, also wir schaden dann nicht nur unseren Mitmenschen, indem wir jetzt die CO2 ausstoßen, sondern auch die Folgegenerationen. Und es steht tatsächlich in den Forderungen quasi des Gerichts, das war nicht ausreichend bedient durch die Gesetze, und da steht drin, dass die ersten 19 Artikel des Grundgesetzes nicht mehr uneingeschränkt gelten.
Und da würde ich dir dankbar sein, wenn du das als Quelle zur Verfügung stellst.
Das tue ich.
Ich habe das nicht gelesen, aber ich kann es mir tatsächlich vorstellen. Das ist ja auch das Verrückte, dass man sowas früher für unvorstellbar gehalten hätte. Heute ist es die neue Normalität. Aber ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung.
Ich war eigentlich fertig. Das ist der Punkt, dass man sagt, das ist nur das, was angekündigt war von Klaus und Bill. Ja. Also das ist nur das Vorspiel. Das ist eine Übung, um zu gucken, wie weit würdet ihr gehen. Oh, ihr geht sehr weit und ihr Deutschen geht ganz, ganz besonders weit, weil es euch im Blut liegt. Und jetzt kommen die eigentlichen Dinge.
Entschuldigung. Mir liegt das nicht im Blut.
Nein, ich meinte jetzt auch nicht dich.
Und die anderen auch nicht, sonst bräuchte es keine Propaganda, glaube ich. Sonst müssten die den ganzen Aufwand nicht treiben. Aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Und es wird dich überraschen, aber ich bin auf diesen Punkt vorbereitet, weil ich mich schon seit geraumer Zeit...
Das überrascht mich nicht, dass du auf alles vorbereitet bist, aber...
Ja. Weil ich mir geraumer Zeit Gedanken mache über diese Argumentation, die dem Bundesverfassungsgericht da zugrunde liegt, die ja erstmal was unglaublich Bestechendes hat. Es gibt ja diesen Grundsatz eigentlich, dass die Freiheit ihre Grenze findet an der Freiheit des anderen.
Ja. Ja?
Ist ja eigentlich ein guter Gedanke, das heißt, ich kann meine Freiheit... Ich mag den Begriff nicht ausleben. Ja, so, es müsste da irgendwas raus. Ja, und das kann ich tun, aber sobald ich dir die Freiheitsspielräume beschneide, ist das eine Konfliktsituation und dafür bedarf es sozusagen der Regulationen und der Selbstdisziplinierung oder der Außendisziplinierung der Menschen. Und da wirst du wahrscheinlich Wert drauf legen, dass ich sozusagen deine Freiheit nicht wegfrühstücke, indem ich von meiner Gebrauch mache. Und der Gedanke, der jetzt neu ist oder als Argumentationsgrundlage herangezogen wird, ist ja der, dass ich sage, ja, das gilt nicht nur für die Leute, die jetzt als Zeitgenossen den Planeten bevölkern, sondern das gilt eben auch für die Generationen der Zukunft. Das heißt, meine Freiheitspraxis darf nicht die Freiheit der zukünftigen Generationen tangieren, oder? Mhm. Und deshalb muss die limitiert werden. Und wenn Grundrechte eigentlich missbräuchliche Situationen schaffen, in denen ich mich auf sie berufe, aber letztendlich nur meinen Egoismus generationsschädigend ausexerziere, dann ist das doch sinnvoll, dass diese Grundrechte eingeschränkt werden. Mhm. Das ist doch die Argumentation, oder? Mhm. Was willst du dagegen sagen? Ist doch super.
Nix. Ja. Genau.
Ich hab ganz viel dagegen.
Also gut, okay. Ich finde das hier ehrlich, mache ich mit, ja, okay.
Machst du mit, okay, dann. Was würdest du denn entgegnen?
Nee, ich folge dir jetzt einfach weiter. Du hast herrlich argumentiert, ganz in meinem Sinne. Ich bin auch, dich da voll reinlaufen lassen, ich bin für Fridays for Future. Ich habe in meinen Büchern immer vorneweg mich entschuldigt bei den Nachfolgegenerationen. Ich bin gegen Grillen, ich bin gegen Fernreisen, ich bin gegen Autofahren und all diese Dinge. Die sollen alle damit aufhören. So, dürfen wir nicht mehr.
Also mir ist es gar nicht wichtig, dass die fahren. Die Autos, die müssen einfach nur kräftig verbrennen. Also ich habe zum Beispiel meinen Diesel unten stehen, der läuft rund um die Uhr, selbst wenn ich nicht fahren kann.
Jetzt kommen wir mal auf mit dem Quatsch. Ja, okay. Ja, nee, also nochmal.
Damit das schon auch wichtig ist.
Ganz kurz, das ist ja wichtig, in der Tat. Also dass die, wir können doch, bis zu diesem Punkt folge ich jetzt einfach mal. Ich
bin so, und jetzt kommen meine Gegenargumente. Jetzt kommt,
genau, die will ich jetzt hören. Ja.
Genau.
Was könnte man denn dagegen also sagen? Gegen mich und den Bundesverfassungsrichter.
So, jetzt gegen dich kann man gar nichts sagen, aber den Bundesverfassungsrichter, den möchte ich tatsächlich einen auf die Mütze geben. Mhm. Also ich gestehe, ich habe es noch nicht vollständig durchdacht, weil ich tatsächlich nur auch jetzt nicht allzu viel Zeit hatte, mir da Gedanken drüber zu machen. Aber ich habe ein großes Unbehagen an dieser Argumentation.
Ja.
Die hat mehrere brüchige Stellen. Also das ist die erste Frage, die ich stellen würde, und vielleicht muss ich das vorweg sagen, es gibt möglicherweise Leute, die die Sendung das erste Mal sehen und denken, Mann, sind die zynisch, das sind bestimmt irgendwelche Ökosäue, Sexisten und Rassisten der Böttcher und der Brüche. Nein, die kritisieren diese ideologische Kurzschluss zwischen Sorge für die Natur und Klimapolitik. Ne? Das ist nicht dasselbe. Man kann also durchaus auch verantwortlich mit der Schöpfung umgehen, ohne sich Zöpfchen wachsen zu lassen und freitags Schule zu schwänzen. Das geht. Ja, also das ist sozusagen der erste Gedanke. Mein erstes Gegenargument, warum ich dagegen bin, ist erstens, wie wird eigentlich vermieden, dass die Freiheit der zukünftigen Generation als ein Vorwand missbraucht wird, interessierte Kreise der Gegenwart bei ihrer politischen Selbstverwirklichung zu legitimieren? Ist das nicht nur ein Vorwand? Werden die nicht missbraucht, die zukünftigen Generationen, um ganz gegenwärtige Interessen zu verfolgen? Siehe Schwab. Ja, erste Frage. Also das muss man ja, würde ich schon mal diskutieren. Zweitens würde ich fragen, wer das in Anspruch nimmt, muss ja vorhersagen können, welche Folge, welche Handlung auf das zukünftige Schicksal hat. Und dann gucke ich, wie groß ist die Prognosesicherheit und die Irrtumsanfälligkeit der Klimamodelle. Ich habe also schon mal gehört, dass wir einer Eiszeit entgegensteuern und habe dann direkt am nächsten Tag in der Zeitung gelesen, dass alles zu Wüste wird, weil es so heiß ist. Das heißt, auch da gibt es offensichtlich Prognosespielräume, die modellabhängig sind. Wie auch immer, weiß ich nicht. Also wie groß ist die Prognosesicherheit? Zweitens, mündet das Ganze nicht in ein technokratisches Politikverständnis, die eigentlich das dazu führt, dass alle Generationen sich eigentlich nur noch dem Klimaregime unterwerfen und Politik die Fortsetzung der Klimatologie mit anderen Mitteln ist? Also das heißt, wie ist das zu rechtfertigen, dass ich die Freiheit nicht als Ausgangspunkt für die Diskussion und Bewertung von politischen Zielen betrachte, sondern nur noch als Umsetzungsort eines immer schon festgelegten politischen Programms? Das finde ich, das ist das Ende der Politik, wenn ich das mache. Dann möchte ich nochmal festhalten, dass hier reale Bürger mit existierenden Freiheiten ausgespielt werden gegen Phantombürger, die es noch gar nicht gibt, mit bloß potenziellen Freiheiten. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wer sagt denn, dass die Maßnahmen, selbst wenn das jetzt stimmen sollte, die wir ergreifen, tatsächlich Freiheitszuwächse bedeuten für die zukünftigen? Es kann ja auch sein, dass genau die Maßnahmen, die wir zur Erhaltung dieser Freiheit heranziehen, diese Freiheit zerstören. Es könnte zum Beispiel sein, dass wir Lebensgrundlagen zerstören, die im politischen Raum eine Rolle gespielt hätten. Also ich finde einfach, die Aufrechterhaltung eines Rechtsstaates ist eine schöne Freiheitsgrundlage, die mindestens so wichtig ist wie der CO2-Gehalt der Atmosphäre. Möglicherweise sogar wichtiger. Es kann also sein, dass die Freiheitsspielräume der nächsten Generation größer in einem Rechtsstaat sind als in einem klimaneutralen Gender-Wonderland. Könnte doch sein, oder? Ich mache mal weiter, okay?
Ja, ich bin...
Nächste Frage.
Hier, damit ich das nicht vergesse. Ja, mach weiter.
Ja, nächste Frage. Ist denn tatsächlich der Gradmesser für Politik die Freiheit der zukünftigen Generationen? Ist das einzige Kriterium zu beurteilen? Ich frage einfach mal. Ne? Oder was passiert, wenn ich sowas wie diese Klimafrage so verfassungsmäßig verankere, entziehe ich sie damit nicht gerade dem politischen Prozess? Ist das, habe ich schon mal angedeutet, ist das nicht Totalitarismus? Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, das nervt mich schon seit geraumer Zeit, dass man so bestimmte Phantomgruppen, möchte ich sie mal nennen, das könnte missverstanden werden, irgendwie mit Rechten ausstattet, anstatt ihnen gegenüber Pflichten wahrzunehmen. Also es gibt sowas wie Tierrechte, es gibt Kinderrechte und es gibt jetzt die Rechte der Ungeborenen. Und weil die nicht selber artikulieren können, werden die von Menschen, die sich angemaßt haben, diese Rechte zu definieren, als Waffe gegen uns und unsere Freiheit missbraucht. Und das finde ich hochproblematisch, weil natürlich, warum sollen Tiere Rechte haben? Tiere können auch keine Pflichten wahrnehmen. Und Tiere sind nicht in der Lage, die Rechte selber zu formulieren oder zu verteidigen oder zu beurteilen, die man ihnen zuweist. Das sind Unterschiebungen, das sind einfach interessengeleitete Projektionen. Was nicht heißt, dass wir mit Tieren mies umgehen sollen, mit der Umwelt und den nächsten Generationen, aber dass das im Modell der Rechtsform geschieht, halte ich für im hohen Maße politisch und ethisch bedenklich. Und letzter Punkt, dann bin ich auch fertig. Ja, ich finde, da kommt ein Ultima Ratio-Denken zum Ausdruck. Also sozusagen jedes Mittel ist gerechtfertigt, um die Klimasache durchzusetzen. Und da würde ich halt sagen, nein, ist es nicht. Dann möchte ich lieber sterben am Klimatod, als dass ich die Grundlagen, die in Menschenrechten oder in aufklärerischen, humanistischen Konzepten dargelegt sind, preisgeben, weil was soll das denn für ein Leben sein? Es ist ja genau diese Ultima Ratio des nackten Überlebens, die jetzt in dem Corona-Regime, die jetzt auf die Klimaperspektive übertragen werden. Das bedeutet für mich nicht Untätigkeit und Herzlosigkeit gegenüber Kranken oder der Natur, aber es bedeutet, dass der Modus operandi, in dem es politisch artikuliert wird, zwangsläufig ein Faschismus ohne Wiederkehr ist.
Ja, du hast jetzt immer noch nicht beantwortet. Also wir dürfen trotzdem ja die Welt unserer Kinder nicht kaputt machen.
Darauf komme ich. Doch, ich finde schon.
Ja, du möchtest das. Du willst deinen scheiß Diesel laufen lassen. Nein, ich glaube aber, ich habe keinen langen Zettel jetzt gemacht. Ich versuche immer wenigstens.
Ja, aber da hättest du mich missverstanden, das war jetzt keine Aussage zum Thema, welche Umweltschutzmaßnahme ist sinnvoll oder nicht, sondern die Frage ist, in welchem politischen Rahmen werden diese Maßnahmen artikuliert?
Ich bin dir gefolgt auf diesem ganzen Weg und das ist, du weißt, da sind wir uns nicht so ganz uneinig. Also, dass man zumindest, das hatten wir schon mal angesprochen, was der von den Klimarettern, so gehasste Björn Lomborg, gelegentlich betriebswirtschaftlich aufarbeitet und sagt, es gibt ja verschiedene Wege und ausgewogenere Wege zu einem stabileren Klima und es ist eben auch nicht nur CO2 und das kann man ja auch. Und
es ist auch nicht nur Klima.
Nein, es ist nicht nur Klima. Es gibt ja diese Listen irgendwie nach der Bedeutung von Dingen, irgendwie, was sollte zuerst angepackt werden aus vielen Nationen und in den meisten Nationen steht Klima auf Platz 18 von 18. Bei uns steht es auf Platz 1, in anderen Ländern stehen 17 Dinge davor, zum Beispiel irgendwie Gesundheitssystem,
wir sprachen also
Krankenhaus.
Davon.
Genau, wir sprachen schon mal in einer unserer Episoden davon. Ich glaube, um das nochmal zumindest mit hineinzusprechen, also dass man sagt, auch da sind wir dieses Absolute, hast du völlig recht. Also dass man sagt, es gibt keine zwei Meinungen hier. The science is settled, also es ist einfach so, wie es ist und wir haben nur eine Möglichkeit und die besteht darin. Punkt. So machen wir das jetzt.
Ich bin so dankbar, dass ich gerade nicht zu Wort komme, sonst hätte ich gesagt, wollt ihr das totale Klima? Aber ich habe es nicht gesagt.
Zum Glück hast du das nicht gesagt. Hast du das nicht geschafft, das unterzubringen.
Wie nennt man nochmal die rhetorische Figur? Praetoritio, glaube ich, ne?
Das ist sowas, weiß ich doch nicht. Ich weiß andere Sachen oder auch nicht, aber dass man bei dieser ganzen Debatte, also von Fridays for Future und so weiter, gutes Motiv, nochmal, ich bin ja bei so vielen Dingen bei denen, dass ich sage, ich möchte auch nicht, dass wir ehrlich gesagt, ja, ich möchte nicht, dass wir alles irgendwie abfackeln. Es gibt aber ja auch gar keinen Grund und alles aufessen.
Wer will denn das?
Ja, wir machen das ja, wir verbrauchen doch zu viel.
Ich fackel nichts ab, ich verbrauche nicht so viel. Ich bin total sparsam,
nutze die Sachen lang. Bis auf deinen scheiß Diesel, der da unten die ganze Zeit vor der Tür tuckert.
Schatz, tank mal nach!
Nein, aber da ist es doch auch nicht der einzige, man kann es nicht.
Darum geht es doch letztendlich gar nicht.
CO2, worum geht es denn jetzt hier gerade?
Es geht darum,
für mich, darum, wenn ich das sagen darf, ganz kurz, immer mit Denken, diesen einen Punkt nochmal, Prämissen und Nutznießer. Wenn man dieses Prinzip im Kopf hat und sagt, follow the money, also wenn du die Antworten dir schwerfallen auf Dinge, warum ist das so, dann schon mal diesen Buddha-Satz zu nehmen, sagen, follow the money. Also wer verdient hier jetzt gerade wieder viel Geld? An dieser ganzen E-Mobilität und CO2-Capture-Technik und dann noch wieder irgendwie jeden Einzelnen überwachen und so weiter. Das ist natürlich völliger Unsinn, aber es wird viel Geld damit verdient.
war mein Argument zu sagen, die Interessen der zukünftigen Leute, also die Freiheit der zukünftigen Leute ist ein Vorwand für die Bereicherung der gegenwärtigen
Akteure. Ja, aber es verschafft ja so viel Klarheit, wenn man dann sagt, stellt euch doch mal vor, gut, wir wollen das Klima, die Zukunft, die Welt für die Kinder besser gestalten, lass uns das mal machen, so dass keiner was damit verdient.
Ich finde auch gar nicht schlimm, dass Leute was damit verdienen, dass was besser wird. Also das finde ich auch gar nicht so schlimm. Ja, aber
jetzt verwässert doch nicht das Argument.
Also, achso, Entschuldigung, das Argument
nein,
war super.
Was würden wir denn dann machen? Das ist immer diese Frage, wie würden wir es denn gestalten, wenn daran kein Geld zu verdienen wäre? Und da sehe ich dann einfach immer eine andere Antwort auf das. Also würden wir nicht diese ganzen Windräder subventionieren? Da hatten wir ja letztes Mal, die sich dann selber irgendwie durch den Erdkern fräsen. Oder war das nicht dein entwickeltes Szenario? Ja, der Windrad-Meltdown. Ich habe hier gerade, ich würde das ja am liebsten doch noch vortragen. Ich habe im Spiegel irgendwie von 2010 genau das gefunden, was wir jetzt hier haben. Ich tue es mal in die Fußnote. Ich trage das jetzt
nicht
vor.
Mach ich mal. Ich bin so neugierig, bitte.
Nein, nicht bitte.
Oh,
nicht rein.
Komm.
Gut.
Ich will es doch nicht hören. Machen wir
okay, gut, dann lassen wir das sein. Unter der Überschrift reine Menschen, reine Luft wusste der Spiegel schon 2010. Unter anderem, also was wir dann so essen und trinken dürfen und was man im Restaurant und du.
Ja.
Bist du schon gelangweilt? Oder? Nee. Nee? Okay.
Ich
tue es in die Fußnote. Aber ich fand am schönsten den Hinweis, dass wir also vor der Tür wird der Kleinwagen mit Elektromotor stehen. Wir setzen uns einen Helm beim Fahren auf und zu Hause müssen wir vor dem Sex umfangreiche Hygienevorschriften beachten. Elektronische Ausweischips mit möglichen Krankheiten werden vorher ausgetauscht.
Das ist eine Satire gewesen.
Ja, nein. Das war der Spiegel 2010, wie es dann kommen wird.
Ach, der Spiegel.
Ja, naja. Da werden auch die Gespräche beim Essen vom Kellner kontrolliert. Also man darf dann auch nicht so laut sprechen und Sport ist erlaubt, solange es nicht zwischen uns hin und her geht, zwischen Bayern und Dortmund. Ich fand das ganz schön. Nicht
so, möchtest du so leben?
Was? Nee, ich nicht. Nee, aber ich bin sowieso mit dem Leben abgeschlossen. Deswegen bin ich ja so entspannt in allem. Ja. Aber mir, deswegen, ja, weißt du ja, du kennst ja meine Haltung dazu.
Ja, klar.
Mir ist das jetzt ein bisschen zu nah und mir sind die Leute ein bisschen zu nah und mir ist jetzt das irgendwie deswegen.
So, und dann würde ich sagen, ein bisschen Klimatod, finde ich, ist ein akzeptabler Preis für...
Ein bisschen Klimatod, für wen?
Also dass ich mir keinen Helm aufsetzen muss, wenn Matthias, ich mit meinem Diesel durch die Gegend fahre.
Es ist immer, du musst nochmal Prämisse, wir müssen alle sterben ich an weiß, der Pandemie oder...
Am Klima.
Am Klima. Und wenn wir jetzt nicht sofort wahnsinnig tätig werden und alle wahnsinnig drin bleiben, außer den SUV-Fahrern in Blankenese, die dürfen immer fahren, auch wenn der Strom ausfällt, dann müssen wir alle sterben.
Ja. Du, ich möchte auch mal eine Lanze für den SUV-Fahrer brechen.
Du und dein Scheißdiesel.
Ich hab ja sowas nicht, aber ich finde auch, das ist so eine bescheuerte Neiddiskussion. Irgendwie, die entzündet sich jetzt an diesen Menschen, wenn die doch Freude an sowas haben. Dann sollte ich das doch verdammt nochmal machen. Letztendlich geht es doch um die Lebensform. Und wenn ich es als abfackle, indem ich jetzt ein Symbol dessen symbolpolitisch massakriere und eine bestimmte Gruppe von Menschen damit zu, also es sind ja sozusagen die Klima-Superspreader, diese SUV-Fahrer. Ja? Die Welt ist heil, wir haben uns alle gegen das Klima impfen lassen, ja, fahren mit E-Autos und jetzt kommt der Böse. Also das sind doch wieder so Verlagerungen der Thematik, eigentlich aus dem politischen Raum in den zwischenmenschlichen Sozialraum von wechselseitiger Missgunst und Spaltung. Mhm. So. Und das deshalb mein Herz für den SUV-Fahrer.
Okay, schön, dass du das...
Ich bin für Versöhnung,
Ja, also der entscheidende Punkt war nicht dein Herz für den SUV-Fahrer, sondern tatsächlich, das Ganze ist ja ein gekonnt geführtes Dauerablenkungsmanöver,
genau.
Das wir die ganze Zeit besprechen und sagen, Leute, nochmal, wir sitzen hier im Paradies, ob da jetzt ein SUV fährt oder nicht, ist mir völlig wurscht. Man kann den reparieren,
eben.
Man kann die Dinge noch ein bisschen gescheiter verteilen. Du kennst meine Haltung, dass ich die
Du möchtest auch ein SUV?
Nein, ich möchte kein SUV, aber diese, dass ich die nicht stattfindende Verschenkökonomie in der Debatte vermisse. Also, dass man sagt, wir haben so vieles. Warum machen wir es nicht warum kann ich nicht umsonst ins Krankenhaus, ohne Kärtchen hinzulegen? Und warum kann ich nicht umsonst Bus fahren? Und warum
habe warum denn nicht?
Dach über dem Kopf umsonst? Und ja, weil die dann faul werden oder so. Das ist mir doch egal. Ja, wir haben doch alles, lass sie doch faul sein. Das also diese Vision, wir sprachen schon mal drüber.
Mir fehlt. Müsste ich nochmal drüber nachdenken, aber ja.
Warum das nicht geht? Ja, nochmal.
Nee, machen wir ein andermal, finde ich gut.
Ja, grundsätzlich, Verschenkökonomie ist für
jeden. Ich bin dafür auch lange was nutzen. Darf ich mal gerade was bringen? Hier, guck mal, ich habe was gefunden beim Aufräumen
des Daches meines Onkels. Wo denn jetzt? Im SUV?
Guck mal, weißt du, was das ist hier? Das hat einen Flaschenöffner, hatte Sex mit einer Kastanie und rausgekommen. Okay. Sind diese Objekte und die sind sehr alt und ehrlich gesagt, ich schäme mich, ich weiß nicht, was man damit tut. Holt man damit Kastanien aus dem Feuer?
Oder ja, das sonst, ansonsten würde
ich. Ich appelliere jetzt an unsere klugen Zuschauer, die das bestimmt wissen, was das ist, uns zu schreiben, weil ich mich voller Scham dazu bekennen muss, dass ich vor einem Rätsel stehe. Ich sehe, dass man offensichtlich hier festhalten muss und dass das hier irgendwie einer Realität zugewendet werden soll, vielleicht einem Fell oder so. Ich habe keine Ahnung.
Einem was? Einem Fell?
Einem Fell. Vielleicht kann man da auch so sagen, ich will das alles nicht mehr hören. Ja, vielleicht war es auch wird, Vorläufer von Handys.
Oder ganz frühen iPod handeln.
Was ich damit sagen möchte, ist, dass wir natürlich auch das lange Nutzen von Objekten, dass das auch was sehr Schönes haben kann. Ja? Ohne, dass das wir jetzt alle bei Manufaktum einkaufen müssen.
Das ist aber wirtschaftsfeindlich, das geht nicht. Du weißt, dass man die Sachen nicht benutzen kann, man muss neue kaufen. Das eben sah ein bisschen aus wie Game of Thrones, aber ich freue mich auch, wenn Menschen uns Hinweise geben, was man
dann alles machen könnte. Was sah aus wie Game of Thrones?
Na, diese beiden Folterwerkzeuge da, ich möchte
also, du hast das im Bereich
möchte dir nicht erklären.
Zwischenmenschlicher Zuwendung.
lieber nicht, ja.
Gott, was willst du denn damit machen?
Nee, also Kastanien aus dem Feuer.
Was steht drauf? Aber
ich gehe davon
aus. Urologie Uniklinik. Euer Böttcher. Zeigen Sie mal Ihren Impfpass hier. Oh Gott, wir sind so albern.
Ja, Uniklinik, Byzanz. Gut, okay, das klären wir dann bis nächste Woche.
Ja.
Okay. Ich habe dich unterbrochen. Gut, ich weiß gar nicht warum. Nee,
ich habe dich unterbrochen. Ich wollte es ein bisschen ins Alberne ziehen, weil eigentlich haben wir das heute gut gemacht, glaube ich.
Wir haben das kann es geschafft, ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Die Düsternis der Welt irgendwie mit der Albernheit des Dieselfahrers zu verknüpfen. Und ich glaube, wenn ich das systematisch mal auf den Punkt bringe, ich wollte mich gar nicht zur ökologischen Debatte äußern, sondern ich wollte diese Argumentationsfigur als gefährlich brandmarken, weil sie tatsächlich dem ökologischen Problem wenig hilft, aber das Leben der Menschen derart freudlos macht, dass ein gesundes Klima denen dann auch nicht mehr Spaß machen würde.
Ja, aber das ist wie in unserer freundlichen Pandemie, die wir gerade haben, oder auch nicht, die Abwägung der Maßnahmen mit Blick nach vorn. So was wir jetzt nicht geschafft haben, wir haben ja einfach alles irgendwie kaputt gemacht, die Kinder, die Wirtschaft, was muss man alles kaputt machen, einfach aus Panik, das machen wir jetzt ja wieder. Deswegen sage ich, das war ein kleiner Testlauf fürs Klima. Und nochmal, deswegen bin ich sehr gern bei Lomborg, der eben sagt, das ist aber nicht vernünftig. Es gibt nämlich durchaus intelligentere Wege. Wenn wir es so machen, wie wir es jetzt vorsehen, dann werden wir es alles an die Wand fahren. Es wird sehr viel Unglück über die Menschen bringen und am Ende kommt dabei nichts raus. So, das wir im Grunde schon jetzt die letzten 10 Jahre machen. Außer für ein paar Player, die dann 10 Millionen E-Autos hier hinstellen und versuchen, Gaskraftwerke zu bauen. Aber für die Menschen hat es irgendwie nur negative Folgen. Und das könnte man wesentlich schlauer machen.
Ne?
Lass uns doch mal
unter Beibehaltung der demokratischen Kultur.
Sendung, lass uns mal eine total naive Utopien-Sendung machen. Einmal. Na gut, 10 Minuten. 5, 3.
Aber danach machen wir eine ganz düstere Dystopien-Sendung.
Ja, das geht ja Hand in Hand. Du machst die Dystopien und ich mache irgendwie so, ich ziehe mir was Buntes an und mache die fröhliche Seite.
So, ja, ich muss mich jetzt nochmal ein bisschen am Kopf kratzen hier.
Ja.
Und ich glaube, das war gut, was wir heute gemacht haben. Wir wünschen unseren Zuschauern jetzt einen schönen Sonntag.
Ja, und wir kommen wieder. Das ist eine Drohung oder sowas in der Art.
Genau.
Gut.
Ja. Und wem das gefallen hat, ja, der darf natürlich uns auch spenden. Es gibt einen konkreten Anlass, denn ich sitze hier unter einem Fenster und wir haben ja sowas wie Jahreszeiten. Es könnte sein, dass es irgendwann zu dunkel wird und dazu wäre die Anschaffung von künstlichem Licht klimaneutral aus ja, solchen
das
fairem Handel erworbenen.
Hashtag eine Kerze für Matthias.
Ja.
Das klappt. Gut.
Ja. Gut. In diesem Sinne, mach's gut, ne?
Du auch.
Bis dann. Tschüss, mein Lieber.
Tschüss.